Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Diese Woche veränderte vieles in Österreich. Der grauenhafte Anschlag auf das Gymnasium in Graz mit 11 Todesopfern lässt uns fassungslos zurück und zahlreiche Fragen sind noch immer offen, bleiben unbeantwortet. Wie konnte ein 21-Jähriger eine Waffenkarte erhalten, eine Glock kaufen, Psychotests bestehen, obwohl er eigentlich fürs Heer untauglich gewesen ist und das Heer eben beim Psychotest mit dem jungen Mann gesagt hat, nein, mit diesem Mann nicht. Das ist ein Thema dieser Woche. Jetzt wird eine Verschärfung des Waffengesetzes diskutiert. Wie leicht ist es in Österreich eigentlich, eine Waffenkarte zu kriegen? Viele politische Fragen, die jetzt beantwortet werden müssen. Und international schauen wir sorgenvoll nach Amerika. Da gibt es einerseits die Vorfälle in Kalifornien. Da kommt es zu Massendemos und Trump schickt die Nationalgarde und die Marines und Israel greift wiederum den Iran an und dieser kontert mit Drohnen angegriffen. Was ist bloß los mit dieser Welt in dieser Woche? Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße Jörn Gudenius zum Wochenrückblick, ehemaliger FPÖ-Politiker und Unternehmer.
Grüß Gott.
Ja, also wie haben Sie reagiert, als Sie das erfahren haben, was in Graz passiert ist?
Also eine traurige Woche insgesamt, aber ganz besonders für uns Österreicher. Das, was in Graz passiert ist, kennen wir schon zu Genüge aus den Vereinigten Staaten, auch in manchen europäischen Ländern. Aber in diesem Ausmaß, in der Größenordnung und der Traurigkeit zum ersten Mal in Österreich. Und da fehlen einem die Worte in Wirklichkeit. Also, es fällt auch einem schwer, etwas darüber zu sagen. Ich bin auch der Meinung, man sollte abwarten, bis die Ermittlungen hier abgeschlossen sind, um hier eine genaue Analyse vielleicht machen zu können. Es geht sicherlich einerseits ums Motiv, das ist nicht ganz geklärt, zur Stunde nicht geklärt, meines Wissens. Es geht darum, was der genaue Tathergang war. Es geht auch darum, um die Frage, dieser junge Mann, der 21-jährige Täter, war ja vorher ein halbes Jahr im Ausland, könnte damit zusammenhängen oder auch nicht. Das sind aber Sachen, denen man nachgehen muss, wenn man das wirklich ernst nimmt. Ich finde, da sollte man in alle Richtungen ergebnisoffen und ohne Maulkorb unter Anführungszeichen ermitteln und genau drauf schauen, was hier die Hintergründe sind und was dahinter steckt und was in diesem Kopf dieses sag ich mal, Monsters auch vorgegangen ist. Auch hier an dieser Stelle meine Worte des zutiefsten Mitgefühls und Beileids an die Angehörigen und an alle, die auch in der Schule an diesem Zeitpunkt waren. Das muss schrecklich sein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe auch Kinder und niemand fühlt sich dann wohl, in die Schule gehen zu müssen oder zu wollen auch nicht. Das sind Sachen, die dann auch nachwirken. Aber vor allem die Personen und die Schüler und die Lehrer, die in der Schule sich befunden haben, die Gott sei Dank diejenigen, die überlebt haben, 11 Tote sind genug, also 10 Opfer und der eine, der sich selbst erschossen hat, der Täter. Also ich hoffe, da wird bald wieder Ruhe einkehren, aber das ist leichter gesagt als getan. Wichtig ist, dass die Polizei wirklich ergebnisoffen ermittelt, dass wirklich alle Aspekte, jeder Mosaikstein genau durchleuchtet wird, des Lebens, der Genese, seines psychischen Zustands, also alles, was hier festgemacht werden kann. Und dann ist es, glaube ich, auch die Bundesregierung oder die Behörden sind es der Bevölkerung schuldig, dann auch alles transparent auf den Tisch zu legen, damit keine Narrativbildung, ne, oder Sagenbildung, Märchenbildung entstehen kann, was ja dann sehr leicht passiert im Internet. Das haben wir dann schon die Minuten nachher gemerkt. Da ist Transparenz ganz notwendig.
Ja, aber trotzdem bleiben viele Fragen offen. Und zwar Punkt 1, woher hatte er die Waffe? Eine Glock. Mhm. Punkt 2, er hat ja fast 3 Monate lang, also bei einem Schützenverein in Graz geübt, das Schießen. Und in letzter Folge ist es niemandem aufgefallen, dass dieser Mann wirklich grenzwertig gewesen ist. Ein Mitglied des Schützenvereins in Graz, hat ja laut Profil gemeint, naja, ich war mir schon, als ich ihn gesehen habe im Schützenverein, nicht so ganz sicher, was will der da überhaupt? Warum haben da die Alarmglocken nicht geschrillt?
Ja. Frau Kuhn, richtig. Es gibt auch eine andere Stimme eines anderen Menschen, der anonym bleiben will, der schon bei diversen AMS-Kursen, glaube ich, gemerkt hat, dass es ein völliger Einzelgänger, zurückgezogener, gut, Einzelgänger gibt viele, das ist jetzt kein Indikator, weil ein Psychopath eigentlich ist, nach einem gewissen Muster. Was mich wundert, ist die Tatsache, dass die Stellungskommission richtigerweise ihm den Dienst an der Waffe verwehrt hat und diese Informationen leider nicht so vernetzt sind. Und zwar, ich bin nicht dafür, dass aufgrund von Datenschutz alle Informationen in alle Richtungen vernetzt sind. Aber bei solchen wirklich fragilen und sehr, sehr auch, sag ich mal, sehr gefährlichen Umständen, wenn jemand zur Waffe nicht taugt, weil er vielleicht einen Knacks hat, dass dann nicht diese Daten weitergeleitet werden an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften bezüglich der Waffenbesitzkarte. Da gibt es anscheinend eine Gesetzeslücke.
Naja, aber offensichtlich ist es so, dass das Bundesheer das gar nicht darf. Naja, Michael Bauer, der Sprecher des Heeres, hat eben gemeint, würde das Heer das tun, wäre es sogar Amtsmissbrauch. Also diese Daten dürfen nicht weitergegeben werden. Sie dürfen nur bei Zivildienern weitergegeben werden, nicht aber bei jenen, die eben den Dienst mit der Waffe antreten wollen.
Es wäre deswegen Amtsmissbrauch, weil die gesetzliche Grundlage noch nicht vorhanden ist. Man könnte diese aber schaffen. Und ich glaube, dieser Fall, ich bin nie ein großer Freund von Anlassgesetzgebungen, aber in diesem Fall wäre das, glaube ich, durchaus zu überdenken, dass das Parlament hergeht und da die nötigen Schräubchen dreht, um es eben zu ermöglichen, wenn jemand schon vor einer Kommission, da wird man ja medizinisch, psychologisch durchleuchtet, 1 bis 2 Tage lang, wenn er von einer Kommission nicht für wert befunden wurde, den Dienst mit der Waffe zu verrichten, aufgrund von diversen Unsicherheitsfaktoren in seiner Psyche, wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, das an die Behörden weiterzuleiten, die Waffenbesitzkarte im Endeffekt ausstellen. Und das ist, glaube ich, eine Lücke, die gehört mit Fug und Recht gefüllt, ganz wichtig.
Ja, offensichtlich war aber dann beim Test, der nötig ist, bei der Erreichung einer Waffenkarte fit genug, um den Psychologen oder die Psychologin dort zu überzeugen.
Das ist der Punkt. Ich meine, ich will jetzt nicht einzelne Psychologen herauspicken oder die Psychologin, die das gemacht hat. Man kann ja auch durchaus, wenn man etwas erreichen will, überzeugend täuschen. Das glaube ich schon, wenn ein Täter etwas vorhat. Und wir wissen ja von diesem Täter, dass er diese Tat minutiöses geplant hat, bis ins letzte Detail. Hat man auch jetzt bei der bisher bekannt gewordenen Tat, Wiederherstellung, Rekonstruktion, hat man es ja festgestellt. So kann es durchaus sein, dass man auch hier einen Psychologen da und dort mit diversen Antworten auf die wichtigen Fragen täuschen kann. Ja, ansonsten ist es trotzdem verwunderlich, dass sowas durchgehen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selbst habe auch eine Waffenbesitzkarte. Ich bin jetzt kein großer Schießer, sage ich mal so. Sind aus Sicherheitsgründen natürlich dann zugelegt, aber bestens verwahrt. Und bei mir ist es so, ich habe einerseits durch eine nicht angekündigte Hausdurchsuchung aufgrund des Casino-Verfahrens, wir reden fast jedes Mal drüber, aber du hast den grünen Stempel bekommen, das haben die Beamten sogar vor Ort gelobt, wie gut meine Waffen nicht versorgt, sondern aufbewahrt sind, weil sicher geht es nicht, an 2 verschiedenen Orten im Safe. Und dann kommt auch alle 5 Jahre ungefähr ein unangekündigter Polizeibesuch bei diesen Leuten, die offiziell eine Waffe besitzen. Ich muss auch eins dazu sagen, dass die meisten Schusswaffendelikte, und es sind gar nicht so viele, ich meine, es sind genug, jedes Delikt ist eins zu viel, keine Frage, aber die Schusswaffendelikte sind in den letzten Jahren gar nicht so stark gestiegen. Gestiegen sind vor allem die Messerdelikte. Und ein Messer kann man in der Küche verwenden oder halt auch am Räumerplatz. Das ist leider der Unterschied. Ja. Und die meisten Schusswaffendelikte passieren aber mit illegalen Waffen, muss man auch dazu sagen. Also nicht mit legalen Waffen. Und jetzt möchte ich schon noch davor warnen, hier das Kind mit dem Bade auszuschütten und den legalen Waffenbesitz an sich in Frage zu stellen oder zu reduzieren, weil die meisten ja mit illegalen Waffen passieren und die legalen Waffenbesitzer ja, diejenigen sind, die auch den Umgang mit der Waffe gelernt haben. Zum einen, und das Zweite ist, ich habe das vorher schon erwähnt, es ist die Gesetzeslücke mitverantwortlich, dass das Ganze passieren konnte. Dass eben die Daten vom Verteidigungsministerium nicht, wenn es um so eine wichtige Frage geht, nämlich Waffengebrauch, nicht weitergegeben werden.
Ja gut, das wäre Amtsmissbrauch, ist ja geklärt.
Das müsste man ändern. Ja, genau, ja, aber eine Änderung im Waffenrecht an sich sind auch Gesetzesänderungen. Dafür braucht man eine Gesetzesänderung. Das ist ja eine Politik, dazu macht man Politik, um Gesetze zu ändern, wenn es nötig ist. Dazu gibt es das Parlament.
Viel wurde auch diskutiert, wie schwierig oder wie umfangreich sind eigentlich jene Psychotests, die man machen muss, um eine Waffenkarte zu kriegen.
Das variiert, was ich gehört habe.
Sie haben ja wahrscheinlich den einen oder anderen machen müssen.
Ja, absolut, ja, sicher. Ja. Nein, da wird, also, was mich betrifft, ein sehr tiefgehendes Gespräch mit einem guten Psychologen. Und da wird schon auch in die Tiefe geforscht, wozu man die Waffe braucht und wozu man bereit wäre, was wäre wenn und dergleichen. Aber grundsätzlich ist ja der Waffenbesitz eine Freiheit des Bürgers, dass eben in Fällen von erkannter psychologischer Einschränkung aberkannt werden kann. Das ist der Sinn der psychologischen Prüfung bei der Waffenbesitzkarte. Es ist nicht ein Recht, das man sich erstreiten muss, sondern ein Recht, das prinzipiell besteht, außer es wird festgestellt, der hat einen Sprung in der Schüssel oder ist gefährlich. Ja. Dann kann das Recht nicht gestattet werden.
Ja. Warum haben Sie eigentlich eine Waffe zu Hause?
Weil ich ab und zu schießen gehe, aber nicht so oft. Und natürlich auch aus Gründen der Sicherheit, der in den eigenen vier Wänden.
Ja. Ja, und Elke K., die kommunistische Bürgermeisterin von Graz, hat gefordert, überhaupt alle Privatpersonen in Österreich sollen ihre Waffen abgeben. Ähnlich hat auch der Bundespräsident argumentiert. Unterstützen Sie das?
So kommunizieren und argumentieren immer alle Kommunisten. Ja, und das unterstelle ich mal beiden in dem Fall. Auch die Herkunftspräsidenten ist ja nicht unähnlich. Und die Entwaffnung des Volkes, umso mehr halt unterdrücken zu können, das ist eine typische Argumentation, die kennen wir schon. Ich verweise nur, einen ähnlichen Fall gab es in Serbien übrigens vor 2 oder 3 Jahren. Da hat auch ein ehemaliger Schüler, ähnlich gelagert, ist in eine Schule hineingegangen und hat. Die Opferzahl war, glaube ich, auch in einer ähnlichen Größe, traurig. Und sofort wurde darüber nachgedacht, die Bürger zu entwaffnen. Das ist ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Bekämpft gehört der illegale Waffenbesitz. Ja. Der legale Waffenbesitz gehört gescheit geregelt, vernünftig geregelt und auf jeden Fall die Lücke geschlossen. Wie schon festgestellt, dass die Stellungskommission, was den Waffengebrauch und Besitz betrifft, die Daten weitergeben kann.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die Frage bleibt natürlich auch, wie leicht ist es eigentlich, eine Glock zu kaufen und ein normales Gewehr in einem Waffengeschäft in Graz.
Ja? Eine Glock kann man eben nur mit Waffenbesitzkarte kaufen. Das sind die Kurzfeuerwaffen nur mit Waffenbesitzkarte. Da hat man meistens 2 freie Plätze. Kann man erweitern, wenn man zum Beispiel Sammler oder Sportschütze ist. Das sind spezielle Regelungen. Und die Langwaffen, das ist natürlich eine interessante Sache, die sind im Prinzip frei. Ja? Außer Pumpguns, die sind verboten. Ja? Aber Schrotflinten, sonstige Langwaffen sind frei. Das ist natürlich ein Punkt, den man sich genauer anschauen könnte.
Ja? Jetzt ein ganz anderes Thema. Wir springen zurück in die Innenpolitik nach Wien. Ja, die Regierung steht, alle sind angelobt. Wie zufrieden sind Sie mit dem neuen Team für die Bundeshauptstadt?
Ich bin aus drei Gründen zufrieden. Es gibt 3 freiheitliche Stadträte, die natürlich im Stadtsenat sitzen, ja, und auch die Kontrolle ausüben können. Weil es immer so hämisch heißt, sie haben kein Ressort, das ist aber nicht die Schuld der FPÖ, sondern das ist eine Sache, die die SPÖ so wünscht. Die freiheitlichen Stadträte oder ich als Vizebürgermeister damals hätte auch gerne ein Ressort gehabt, aber es wurde uns verwehrt. Und diese 3 Stadträte, das sind Dominik Knepp als Parteiobmann, Uli Nittmann und Berger, werden eine ganz hervorragende Kontrollarbeit im Stadtsenat ausüben. Und das wird auch wichtig und gut sein. Jetzt wird bald der Rechnungsabschluss präsentiert und beschlossen oder diskutiert. Und auch da gilt es eben, dass die FPÖ eine sehr kantige und sehr, sehr bürgernahe Oppositionspolitik macht mit der neuen Anzahl an Gemeinderäten, sind 23 an der Zahl, glaube ich, und 3 Stadträten. Und ich habe mir das Team angeschaut, eine ganz tolle Mischung aus Persönlichkeiten, die eine hervorragende Arbeit machen werden. Ne?
Ja, viel ist diskutiert worden, auch im Zusammenhang mit Ihrer Person, nicht amtsführender Stadtrat. Ja. Was ist das jetzt eigentlich?
Ja, das müssen Sie die SPÖ fragen, weil die haben das deswegen gemacht, um Stadträte von anderen Parteien also sozusagen zu entmachten. Ja? Weil eigentlich würde jede Partei alle Quote zum Ergebnis würden Stadträte zustehen, die auch ein Amt haben sollten. Durch diese Regelung, die ist ein paar Jahrzehnte alt, wurden auch den Stadträten, die nicht eine Koalitionsregierung sind, wurden die Ämter weggenommen und sie sitzt halt ohne Ressort da, obwohl sie eigentlich gerne eins hätten. Das ist eigentlich eine Schuld der SPÖ. Ja, sie könnten es ja wieder so machen, wie es war, dass jeder Stadtrat auch ein Ressort haben muss. Das wurde gesetzlich seitens der SPÖ oder verfassungsgesetzlich in Wien seitens der SPÖ geändert. Und wird aber immer denen vorgeworfen, die eigentlich das Opfer davon sind. Das muss man auch dazu sagen. Das muss man immer wieder aussprechen, weil das Argument kommt ja immer wieder. Und ich kann mich erinnern, nach der Wahl 2015, wo wir ein Gespräch mit Bürgermeister Häupl hatten. Übrigens ein Gespräch, das hat stattgefunden. Und wir wussten vorher schon, der wird sich abgrenzen oder uns ausgrenzen. Das Gespräch, meines Wissens, hat der Ludwig jetzt nicht gemacht. Da war der Häupl noch um einiges offener. Ja. Es gab ein Gespräch, ein sehr höfliches Gespräch, wo ich ihm gesagt habe, schauen Sie, Herr Bürgermeister, ich bin jetzt Vizebürgermeister, ob Sie es wollen oder nicht. Und Stadtrat ohne Ressort, ich hätte gerne ein Ressort. Und damit ich Ihnen nichts wegnehme, euch Roten, euch Rathausroten, biete ich an, ein neues Ressort zu schaffen, die Sicherheit. Dann nehme ich euch nichts weg. Das habt ihr nicht mal bedacht. Wollte er nicht. Gipurli, was treiben weiter, hat er gesagt. Auf seine sehr lustige Art. Und das war's. Ja. Also das ist sicherlich nicht die Verantwortung der betroffenen Parteien. Das betrifft ja andere Parteien auch, die ÖVP und die anderen ja auch, die jeweils einen Stadtrat haben. Sondern die Verantwortung der SPÖ, die es einfach nicht zulässt, dass alle Parteien irgendwo eine Verantwortung haben und vielleicht da und dort hineinblicken können in die Untiefen des großen Kellers mit vielen politischen Leichen im Keller der SPÖ. Das ist der wahre Grund.
Ja, aber trotzdem, das Mitleid hält sich in Grenzen, weil als nicht amtsführender Stadtrat kassiert man ja auch ganz schön ab, oder?
Ja, auch dafür kann derjenige nichts.
Wie viel ist das eigentlich genau?
Ich weiß nicht mehr. Das wurde ja wieder jedes Jahr valorisiert. Und ja, bei mir ist es ja schon 8 Jahre her und was dazwischen raufgekommen ist, weiß ich nicht. Kann man sich ausrechnen. Aber das ist auch nicht die Schuld derjenigen, die es bekommen, sondern die Schuld der SPÖ. Das ist einfach so. Trotzdem sage ich, auch als nicht amtsführender Stadtrat kann man eine sehr gute, hervorragende Arbeit leisten. Das hat die FPÖ immer gemacht. Ich als Vizebürgermeister habe das besonders ernst genommen, habe viel Stadtaußenpolitik gemacht. Ich bin durch die Magistratsabteilungen durchgegangen damals und ich bin mir sicher, dass der Dominik Nepp das genauso machen wird, habe die Hände geschüttelt von den Magistratsbeamten. Wir haben ja rund 70.000, 80.000 Mitarbeiter in der Stadt Wien. Und da bin ich durchgegangen und sie durfte mir nicht den Zugang verwehren. So weit geht es auch wieder nicht. Man kann einem Vizebürgermeister nicht den Zugang verwehren. Und da bin ich durchgegangen und so, ja, Jesus, so schön. Endlich kommt wieder mal der Stadtrat, weil von der SPÖ war schon seit 2 Jahrzehnten keiner da. Ne? Ja, einmal einfach nur reinzuhorchen, wo drückt der Schuh, auch in der Wiener Stadtverwaltung. Ja? Das war eine sehr, sehr lohnende und gute Aufgabe. Und ich habe sehr viele Magistratsabteilungen besucht und habe selbst sehr viel gelernt, weil das immer manchmal so ein bisschen so, ja, so Heimlichkeiten sind und das kommt einem so vor. Aber man hat sehr viel, konnte ich mitnehmen durch das Gespräch mit den einzelnen Magistratsbeamten oder Mitarbeitern und konnte, glaube ich, da auch eine gewisse Stimmung verbreiten und sehr viel lernen.
Ja, ja, jetzt haben wir wieder was gelernt. International schauen wir sorgenvoll zuerst nach Amerika. Da gibt es seit Tagen in Kalifornien heftige Proteste und Massendemos. Trump schickt die Nationalgarde und die Marines. Und Israel greift ja jetzt den Iran an. Und zwar massiv in mehreren Wellen. Eigentlich die gesamte Militärführung und die Chefs des Atomprogrammes wurden, wie die Israelis es sagen, eliminiert, also getötet. Ja, zuerst in Amerika. Ist das gut, was Herr Trump hier macht, dass er die Nationalgarde und die Marines nach Kalifornien schickt?
Ob es gut ist, weiß ich nicht. Ob es notwendig ist, ist eine andere Frage. Ich glaube, das Ganze hat sich deswegen entwickelt, weil in der Zuwanderungssituation und Politik der letzten Jahre an sich so viele Missstände angesammelt haben, so viel, auch vor allem in solchen Staaten wie Kalifornien, die extrem demokratisch sind und wo das Ganze halt...
sind demokratisch, absoluter Gegenpol.
Aber wo halt eben dann auch Gegenbewegungen entstehen, die organisiert sind, die auch finanziert werden von diversen Stellen, auch der, von vielen kalifornischen Verwaltungsstellen finanziert werden. Und diese Proteste sind ja nicht zufällig entstanden, sowas kann man nur organisieren. Ich sage dir, die meisten Proteste auf der Welt passieren nicht zufällig, sondern werden irgendwo von hinten orchestriert. Bei Maidan war es übrigens genauso, aber das ist wieder ein anderes Thema, da will ich nicht zu weit abschweifen. Da steckt viel Organisationsgrad dahinter, viel Geld auch von öffentlichen Stellen. In dem Fall sind es eben kalifornische demokratische öffentliche Einrichtungen und vielleicht auch der andere private Investor, sage ich mal, oder Philanthrop, wie es meistens genannt sind, diese ganz super Leute, die Menschenliebhaber sind, ja, die aber auch sehr viel Leid erzeugen durch Massenzuwanderung, wird das finanziert und organisiert. Das ist das eine. Und dass es so weit kommen konnte, ist ja nur ein Zeichen, wie schlecht das Ganze schon die letzten Jahre gelaufen ist. Und sowas, ob es jetzt gut heißt oder nicht, kann man vielleicht nur disruptiv lösen mehr. Das ist aber dann der Situation schuldig. Es wäre besser, wenn man es evolutionär lösen könnte. Aber wahrscheinlich ist es schon so weit gefahren, dass man das nur disruptiv lösen kann. Beispiel Schweden. Ja, wenn dann weiter demokratisch herumgetan wird, dann wahrscheinlich wird es nicht mehr lange weiter gut gehen. Und es geht nicht mehr gut in Malmö und in Schweden, schwedischem Festland und in Paris zum Beispiel. Da muss einmal hart durchgegriffen werden. Da wird durchgegriffen, da gibt es die Demonstrationen, dann brennen die Autos und die Straßen brennen und dann wird man halt auf einen Einsatz von außen schauen. Ja, also insofern ist es leider nicht schön, aber durchaus notwendig, möglicherweise.
Ja, und jetzt noch eine Frage zu Israel. Israel hat in mehreren Wellen den Iran angegriffen. Viele strategische Ziele wurden ausgeschaltet, unter anderem auch in Natanz, wo eben das Atomanreicherungsprogramm der Perser läuft. Auch die Spitzen des Militärs und des Atomprogramms wurden samt Familien, ja, die Israelis sagen eliminiert, andere sagen getötet, gezielt mit Agenten, die schon vor Ort im Iran gewesen sind. Mhm. Wie sehr beunruhigt Sie diese Entwicklung?
Ja, sehr, auf jeden Fall. Weil, warum? Schauen Sie, ich bin jetzt nicht der richtige Mann zu sagen, wer ist im Recht und wer ist im Unrecht, weil meistens liegt beides auf beiden Seiten. Es ist eine Aufschaukelung. Die Israelis sind der Meinung, dass die Anreicherung des Urans bald den Status erreicht haben wird, um Israel gefährlich werden zu können. Dann zählt es ja zu einer der Staatsräsons des Iran, dass die Auslöschung Israels anscheinend auf der Agenda steht. Andererseits bin ich insgesamt überhaupt sehr beunruhigt, sage ich einmal, ja, weil das Ganze ist ein Pulverfass da unten und hier spielt man einfach mit dem Feuer. Und man weiß nicht, was kommt. Das wissen wir beide nicht. Ja. Der Iran ist auch fähig, sich zu verteidigen oder sich zu wehren, sage ich einmal. Israel ist sicherlich waffentechnisch am längeren Ast. Was bedeutet das mal für uns in Europa? Das ist ja der Punkt. Abgesehen davon, dass niemand von uns ein Leid mit anschauen will, wollen wir auf keinen Fall weitere Flüchtlingsströme. Da hatten wir schon genug. Und der Ölpreis wird auch steigen oder ist schon gestiegen. Auch das ist nicht gut für unsere Märkte, ja, oder auch für den Endverbraucher. Also das Ganze ist auf jeden Fall nicht schön. Also nicht schön anzuschauen. Ich weiß, Israel hat einen Standpunkt, da geht es um Selbstverteidigung, auch mit Preemptive Strikes und dergleichen. Ob Iran das ernst meint, was Israel denen vorwirft, kann ich leider nicht beurteilen. Ich kann nur hoffen, dass in dem Fall auch der Trump, auch wenn er in anderen Fällen vielleicht belächelt wird, glaube ich, schon auch die Stärke hat, das Ganze zu beenden. Das wäre wichtig.
Ja, wir werden sehen, wie das weitergehen wird. Was für eine Woche, was ist bloß los mit dieser Welt? Danke vielmals, Johann Demos, für diesen Wochenrückblick.